Liebe Gemeinde, wir machen heute weiter mit dem Thema Bund und wir wollen uns zuerst den Bund anschauen, den Gott mit Abraham gemacht hat. Wie ihr sehen könnten, wir gehen nicht chronologisch vor, aber wir werden in weiteren Botschaften auch auf den Schöpfungsbund, der im Garten Eden geschlossen wurde, und auf den Bund mit Noah auch zurückkommen. Und wir schauen uns auch weitere Bünde, wie zum Beispiel den Sinai-Bund, den Bund mit David und vor allem den neuen Bund. Ich möchte am Anfang dieser Predigt einen Text aus dem Römerbrief lesen. Aus dem Römerbrief. Ein Kapitel 4, das uns auch erklärt, dass Abraham der Vater derer ist, die durch den Glauben gerecht gesprochen werden und von Gott auch gerettet werden. Ich lese ab dem Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wie die vom Gesetz Erben sind, so ist, denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade seid, auf das die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wir sehen hier die klare Aussage, dass der Abraham Vater des Glaubens ist, ein Vorbild für uns allen. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater viele Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater viele Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Soweit das Wort Gottes. Lass uns mal kurz beten. Ja, Herr, unser Gott, wir wollen heute das Leben des Abrahams betrachten, den Glauben des Abrahams, wie er vor dir angenommen wurde. Und wir wollen auch lernen, wie du ihn berufen hast, welche Bedingungen du gestellt hast, die auch Abraham erfüllt hat und wodurch auch er als gerecht gesprochen wurde. Ja, lass uns auch verstehen, dass du derjenige bist, der die Initiative ergreift, der uns beruft. Und es ist uns auch nicht überlassen, wie wir dir begegnen, sondern wir sollen dir begegnen nach den Regeln, die du festgelegt hast, Herr. Und wenn wir das tun, haben wir auch die Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hilf uns auch, heute dein Wort zu verstehen. Wir bitten dich, um Jesu Willen. Amen. Ja, wir werden zwei Predigten benötigen, um den Bund mit Abraham abzudecken. Und es wird auch nicht ausreichen, um alle Aspekte zu sehen. Heute schauen wir uns die Kapitel 12 bis 15 des ersten Buch Moses an. Wir werden sie überfliegen. Wir werden uns nur auf die Dinge, die mit dem Bund zu tun haben, auch konzentrieren. Und nächstes Mal werden wir uns mit den folgenden Kapiteln beschäftigen, vor allem mit Kapitel 17, wo der Bund offiziell besiegelt wird und auch wo das Zeichen der Beschneidung, das Zeichen dieses Bundes auch eingeführt wird. Erinnert euch vielleicht an die Einleitung von letzte Woche, diese Einleitung über den Bund. Also wir haben gesehen, was ein Bund ist. Vielleicht erinnert ihr euch nicht da ganz daran, aber wir werden nochmal auf die einzelnen Themen eingehen. Es ist schon sehr kompliziert, kann man sagen, aber es ist auch extrem wichtig, denn wenn wir uns Gott nähern wollen, dann geht es nicht darum, dass wir fantasievoll zu Gott kommen und sagen, oh Gott, danke, dass du mir viele Fähigkeiten gegeben hast und ich möchte dich auch anbeten, so wie ich mir das vorstelle. Nein, es ist Gott, der eigentlich die Bedingungen stellt. Und die Schrift lernt an vielen Stellen, dass Gott derjenige ist, der auch bestimmt, wie wir ihm gefallen können. Und wir werden auch im Laufe dieser Predigt sehen, warum es so ist. Dass wir nicht die ganze Freiheit haben, einfach zu Gott zu kommen und sagen, lieber Gott, du musst doch meine Art der Anbetung einfach annehmen. Um zu verstehen, warum Gott Abraham erwählt hat und einen Bund mit ihm geschlossen hat, dann muss man erst mal wissen, was passiert ist, als der erste Bund, den Gott mit dem Menschen abgeschlossen hat, mit dem Bund im Garten Eden, gebrochen wurde. Wir haben gesehen, letzte Woche, dass Gott im Garten Eden mit den ersten Menschen einen Bund abgeschlossen hat und dass dieser Bund gebrochen wurde durch den Ungehorsam der ersten Menschen. Schon gesagt, das haben wir gesehen, war der Bund im Garten Eden ein Bund, der auf Werken basierte. Das heißt, auf Dinge, die die Menschen tun sollen, es basiert auf ihrem Gehorsam. Und dieser Bund wurde aufgrund einer einzigen Sünden gebrochen. Und die Strafen, die Gott zuvor angekündigt hatte, falls dieser Bund nicht eingehalten wurde, die traten sofort in Kraft. Und was waren die Konsequenzen? Die ersten Menschen, Adam und Eva, verloren das ewige Leben. Sie verloren die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Grund, warum wir heute Gott nicht sehen und dass er uns nicht direkt zugänglich ist. Und sie wurden vor allem aus dem Paradies vertrieben, aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Und von diesem Augenblick an, und das ist jetzt wichtig, von diesem Augenblick an ändert Gott die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht. In diesem ersten Bund verlangte Gott vollkommenen Gehorsam. Und die Menschen sollten durch ihre Werke beweisen, dass sie Gott gehorsam waren. Und das ist gescheitert. Es hat nicht funktioniert. Nicht, dass Gott das nicht wusste. Aber das war, wir werden mal sehen auch, dass dieser Bund der Werke immer noch gültig ist, dass die Menschen, die zum Beispiel das Angebot Gottes durch Jesus Christus nicht annehmen, keine andere Beziehung zu Gott haben als eine Beziehung, die auf diesem Bund der Werke beruht. Und sie werden, deshalb sagt auch die Schrift, dass jeder Mensch aufgrund seiner Werke vor Gott gerichtet werden soll. Ja, also Gott ändert die Regel, dieser Bund der Werke bleibt bestehen, aber weil dieser Bund das ewige Leben, das war das Ziel des Bundes, also wenn Gott in eine Beziehung mit uns eingeht, wenn er einen Bund abschließt, ist das Ziel, dass wir Anteil an seiner Gemeinschaft haben. Das Ziel des Bundes ist immer das ewige Leben. Das ist der Lohn, die Belohnung dieses Bundes, dieses Vertrags, den Gott mit den Menschen macht. Dieser Bund der Werke, weil er das Leben nicht mehr garantieren kann, muss Gott einen neuen Bund versprechen, der dann auf seine Gnade basiert. Und das ist der Unterschied zwischen Bund der Werke und Gnadenbund. Bund der Werke verlangt von uns Gehorsam, dass wir die Gebote Gottes halten, ohne Fehler, ohne Ausnahmen. Bund der Gnade beruht auf der Gnade Gottes. Und wir werden mal sehen, was das bedeutet. Von nun an wird Gott selbst dafür sorgen, dass der versprochene Lohn, die versprochene Belohnung mit dem ewigen Leben nicht mehr verloren gehen kann durch den menschlichen Ungehorsam. Gott wird dafür sorgen. Und so finden wir bereits im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, das, was gemeinhin als Vorevangelium oder Protoevangelium bezeichnet wird. Sehen, nach der Verführung durch die Schlange muss Gott jetzt auch einige Strafen ankündigen und er wendet sich dann an die Schlange. Und wir wissen, dass diese Schlange der Teufel ist. Und er sagt, Gott spricht zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Jetzt stellt sich die Frage, was meint Gott, wenn er von diesen Nachkommenschaften spricht? Hier ist die Rede von zwei Nachkommenschaften. Nachkommen der Schlange und die Nachkommen der Frau. Zum Glück zeigen die folgenden Kapitel, sie geben uns die Antwort. Die Nachkommen der Schlange sind diejenigen, die zum Geschlecht Kains gehören oder zum Geschlecht Lamechs, die Menschen, die Gott nicht kennen und die Gewalt in ihren Herzen haben. Kain war Mörder seines Bruders. Und wir haben das Beispiel des Lamechs, der auch sagt, in der Vergangenheit wurde, wenn einer getötet wurde, wurde er einmal gerecht. Bei mir soll er, also ich soll dann vielfach gerecht werden. Also ein Bild der Gewalt. Und dann die zweite Nachkommenschaft, die Nachkommen der Frauen, das sind diejenigen, die in der Blutlinie Seth und in den Fußstapfen Abels wandeln. Abel wird uns auch im Neuen Testament als ein Vorbild des Glaubens vorgestellt. Gott hat sein Opfer angenommen. Und diese Menschen werden aufgrund ihres Glaubens von Gott als gerecht angesehen. Wir werden sehen, dass Gott in dem Gnadenbund das ewige Leben verspricht, aber dass er auch trotzdem Bedingungen stellt. Es sind Bedingungen auch zu erfüllen in diesem Bund. Und eine der wichtigsten Bedingungen ist der Glaube. Und wir müssen dann klären auch, was der Glaube ist. Was ist mit dem Glauben gemeint? Also heute, wenn man die Menschen fragt, was ist Glaube, dann die meisten sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber sie meinen damit mehr so eine intellektuelle Zustimmung, dass es vielleicht einen Gott gibt. Die Bibel definiert den Glauben anders. Und wir werden mal sehen, an dem Beispiel Abraham, was wahrer Glaube ist. Die Bibel hilft uns auch dabei, zu wissen, was der Glaube ist. Also schon am Anfang des ersten Buch Mose gibt es mehrere Beispiele für diesen Glauben. Wir haben ja zum Beispiel Enoch, von dem gesagt wird, dass er mit Gott wandelte. Enoch, das ist der in den Himmel entrückt wurde. Er wandelte mit Gott und aus diesem Grund hat Gott ihn zu sich genommen. Und dann haben wir auch Noah. Und wir werden nochmal auf Noah später auch zurückkommen, der auch als gerecht und untadelig beschrieben wird und der auch mit Gott wandelte. Das hebräische Verb für wandeln, ist das Verb alach, beschreibt den gemeinsamen Spaziergang von zwei Freunden. Wenn wir wandeln gehen, ist es so wie ein Spaziergang von zwei Freunden. Also das heißt, der Mensch, der mit Gott wandelt, wandelt mit Gott wie mit einem Freund. Zusammen auf einem Pfad mit Gott. Und ein gutes Beispiel dafür finden wir auch bei Abraham in 1. Mose Kapitel 18, wo wir sehen, dass Abraham sich mit Gott unterhält. Es geht um die Ankündigung Gottes, dass er die Menschen in Sodom bestrafen will, und Abraham verhandelt mit Gott, mit einer gewissen Achtung, aber er spricht mit Gott wie mit einem Freund. Und am Anfang von Kapitel 17, das wir uns auch das nächste Mal anschauen werden, spricht Gott zu Abraham und sagt ihm, wenn er den Bund eigentlich offiziell besiegelt: Ich bin Gott, der Allmächtige, der Gott El Shaddai. Wandle vor mir und sei untadelig, und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, und ich will dich über alle Maßen mehren. Also wir sehen hier die Bedingung für diesen Bund. Wandle vor mir und sei untadelig. Lass uns zuerst Abrahams Berufung und auch damit auch die Verheißung des Landes Kanaan, die auch Abraham gegeben wurde. Wir schauen uns das im Kapitel 12 vom ersten Buch Mose an. Da beginnt die Geschichte Abraham. 1. Mose, Kapitel 12. Es wird sofort klar, wenn wir diese Stelle lesen, dass es Gott ist, der die Initiative ergreift, indem er Abraham ruft und einen Bund mit ihm schließt. Und dieser Bund bringt schon vom Anfang an eine Verpflichtung mit sich. Gott sagte Abraham: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Abraham muss sich von seiner Familie trennen und in ein anderes Land ziehen, das Gott ihm zeigen will. Die Bibel lehrt uns, dass Abraham aus der Region Ur in Chaldea, das ist an der Mündung des großen Flusses Euphrat, stammte. Heute ist es in der Nähe von der irakischen Stadt Basra, also fast am Persischen Golf. Und Abraham, obwohl er aus dieser Region stammt, ist mit seiner Familie, eigentlich mit der Familie seines Vaters Teras, in eine Region ausgewandert, in Haran, die sich mehr im Norden, eigentlich heute an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien befindet. Die Stadt Haran in Nordmesopotamien ist dort ausgewandert und hat dort gelebt mit seiner Familie. Wir wissen nicht warum, vielleicht aus geschäftlichen Gründen, die Bibel sagt uns nicht der Grund. Aber er befand sich dort, als er von Gott berufen wurde. Wir sehen, dass Gott hier eine Trennung von der Welt verlangt. Also dieser Ruf Gottes, der an Abraham gerichtet wird, verlangt, dass er sich von der Welt trennt. Warum von der Welt? Eigentlich ist von seiner Familie die Rede. Aber es ist wahrscheinlich, dass Abrahams Verwandte, auch wenn sie den Gott Elohim, ja, in der Bibel kannten, auch ebenfalls babylonische Götzen verehrten. Wir haben ja keinen Hinweis, dass diese Menschen, das sehen wir auch später übrigens, mit Laban und Jakob dort seine Frau sucht, dass diese Familie, also diese Menschen aus der Familie, auch andere Götzen hatten, babylonische Götzen wahrscheinlich Ja, und dass sie nicht nur, sie kannten vielleicht diesen Gott, El war auch bekannt in vielen Regionen des Nahen Osten, aber sie hatten auch ihre Religion. Und Gott verlangt, dass er sich von dieser Familie trennt und auch von ihren Sitten, von ihren Traditionen. Und das gilt auch für uns. Wenn Gott uns beruft, dann bedeutet es auch Trennung. Das ist auch die Bedeutung vom Wort Heiligung, eine Aussonderung von der Welt, um Gott ganz zur Verfügung zu stehen. Abraham gehorcht nicht nur Gott, er bricht auch auf, ohne zu wissen, wohin Gott ihn führt. Das ist auch, das müssen wir uns auch merken hier. Also Gott beruft ihn, er sagt, geh doch mal in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham weiß nicht, wo er hingehen soll. Er vertraut Gott ganz und gar. Das einzige Versprechen, das er hat, ist, dass Gott ihn zu einem großen Volk machen will und ihn reich segnen will. Das ist die Verheißung Gottes, die er hat. Eines von Gottes Versprechen ist der Segen. Gott will ihn segnen. Das hebräische Wort für segnen ist das Wort Berach. Kommt von einem Wortstamm, der vor Gott niederknien bedeutet. Also Gott segnen hat sich vor Gott niederknien, Gott anbeten in einer ehrfürchtigen Weise. Und das, um ihm Dankbarkeit zu zeigen für das, was er uns auch gibt. Und genauso, wenn Gott die Menschen segnet, dann heißt es nicht, dass Gott vor den Menschen niederknien, sondern dass Gott sie segnet, sie belohnt, reich belohnt, in der Art und Weise, dass diese Menschen Dankbarkeit spüren und auch vor Gott niederknien wollen, aus Dankbarkeit. Der Mensch hat nach dem Sündenfall den Segen verloren. Das muss uns klar sein. Gott hatte im Garten Eden den Menschen den vollen Segen versprochen. Und der Mensch im Garten Eden empfang auch den vollen Segen Gottes. Und Gott möchte, indem er einen neuen Bund, einen Bund basieren auf der Gnade, schließt mit den Menschen. Er will, dass die Menschen diesen Segen wiederfinden. Und der größte Segen, den der Menschen von Gott empfangen kann, ist nicht, das müssen wir verstehen, das ist sehr wichtig, es ist nicht Reichtum. Es ist nicht materiellen Segen. Es ist nicht Ruhm. Es ist auch nicht Gesundheit. Der größte Segen, den ein Mensch von Gott empfangen kann, ist den Shalom, den Frieden. Und Shalom bedeutet die vollständige Wiederherstellung seiner Beziehung zu Gott, wie sie ursprünglich im Paradies war. Das ist die Bedeutung von Shalom. Das heißt nicht nur Frieden, einfach so, ein friedliches Leben. Shalom kommt von einem Wortstamm, es bedeutet vollkommene Wiederherstellung des menschlichen Wesens, wie Gott ihn erschaffen hat. Das heißt, der Mensch soll durch den Segen Gottes die Beziehung wiederfinden, die er ursprünglich in seinem Zustand der Sündlosigkeit im Garten Eden hatte. Vers 2. Abraham soll auch, lesen wir, für andere Menschen zu einer Quelle des Segens werden. Diejenigen, die ihn segnen, will Gott segnen. Diejenigen, die ihn verfluchen, will Gott verfluchen. Diese Aussage darf nicht oberflächlich verstanden werden. Viele benutzen sie heute, um zu sagen, Gott segne alle, die das Volk Israel segnen. Das ist auch richtig, wenn du das Volk Israel segnet, dann kannst du auch Segen erwarten von Gott. Aber das ist nicht genau, was Gott hier sagen will durch diese Aussage. Was sie eigentlich bedeutet, ist, dass Abraham als Vorbild für Frömmigkeit dienen soll, um zu zeigen, was man tun muss, um Gottes Segen zu bekommen. Gottes Segen bekommst du, indem du dich verhältst, wie Abraham sich verhalten hat Gott gegenüber. Und wer seinem Beispiel nicht folgt, wer nicht so wandelt, wie Abraham gewandelt ist, wird diesen Segen nicht bekommen. Das ist die Bedeutung von dieser Aussage. Als Abraham im Land Kanaan, genauer gesagt in Sichem, es wird uns hier gesagt, ankommt, offenbart Gott sich erneut und spricht zu ihm: Deinen Samen will ich dieses Land geben. Vers 7, Kapitel 12, Vers 7. Abraham durchzog das Land, Vers 6, bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und damals aber waren die Kanaaniter im Land. Und da erschien ihm der Herr und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Auch ihr braucht Abraham echt starken Glaube. Wir werden sehen, worin der Glaube Abraham bestand. Er muss hier vertrauen, was er Gott sagt. Und offensichtlich, wenn er ankommt, sieht er, dass das Land schon von vielen Menschen bewohnt wird. Es sind viele Menschen da. Der Platz ist schon belegt. Ja? Es ist genauso, wie wenn ihr in einen Zug einen Platz bucht und da seht, ja, da sieht schon jemand da. Ja? Meistens lässt sich das relativ friedlich regeln, aber hier ist es was anderes. Also Abraham kommt in ein Land, Gott hat ihm versprochen. Was sind seine Erwartungen? Das Land ist wahrscheinlich, da ist genug Platz. Nein, das Land ist dicht besiedelt. Tja, und dieses Land will Gott Abraham geben. Und er muss sich auch gefragt haben, wie wird Gott in diesen Umständen, wie wird er sein Versprechen halten? Und die Geschichte zeigt, dass Abraham sich nicht dauerhaft im gelobten Land niederlassen konnte. Er konnte kein Haus bauen. Nicht das, also wir denken oft, er bevorzugte das Nomadenleben und das Zelten. Das stimmt nicht. Abraham ist wahrscheinlich mit dem Gedanken gekommen, ich werde hier ein schönes Haus bauen. Und dass er das nicht konnte, dass er das nicht machte, lag daran, dass er das nicht konnte. Er musste in diesem Land als Nomade leben, als Pilger. Er musste seine Zelte an verschiedenen Orten aufschlagen. Vielleicht war er an einem Ort und er durfte hier da nicht so lange leben, dann ging er woanders. Also wir sehen, dass das nicht nur bei ihm, sondern auch bei Isaac und Jakobs, dass es oft mit Streitigkeiten verbunden war. Weil eine wichtige Ressource war damals das Wasser. Und als wir sehen das bei Isaac, bei Jakob, als die Brunnen bohrten, dann war sofort Streit. Ja, das gehört uns. Ja? Du hast zwar Wasser gefunden, aber das Land gehört uns. Geh weg. Und das christliche Leben wird auch mit einer Pilgerreise durch die Wüste dieser Welt verglichen. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Jetzt wollen wir uns mit der Verheißung Gottes, ihm eine Nachkommenschaft zu geben. Die Verheißung, die Bedeutung von dieser Nachkommenschaft. Wir lesen in 1. Buch Mose Kapitel 13 ab Vers 14. Wir gehen in das nächste Kapitel, Kapitel 13 ab Vers 14. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Das Nomadenleben macht es Abraham und seinem Neffen Lot, der ihm gefolgt ist, unmöglich zusammenzuleben. Nach einer Weile haben sie so viel Vieh und sind so reich, dass sie nicht mehr unter diesen Umständen an dem gleichen Ort leben können. Sie müssen sich trennen. Es geht nicht mehr. Und Abraham lässt Gott entscheiden, lässt Lot entscheiden, wohin er gehen will. Und Lot wählt die fruchtbare Ebene des Jordans. Er schaut von oben, also wenn man praktisch auf den Bergen ist, so in der Gegend von Jerusalem oder den Bergen Judäas, dann schaut man hinunter und man sieht diese fruchtbare Ebene des Jordans. Damals war das auch vor der Zerstörung Sodom und Gomorra. Es gab noch kein, wahrscheinlich kein totes Meer. Es war eine schöne Ebene, fruchtbar. Man schaut hin und sagt, hoho, dahin will ich. Das heißt, Abraham lässt ihm die Wahl. Das müssen wir uns vorstellen. Ne? Also wir würden wahrscheinlich sagen, okay, ja, also ich bin der Älteste hier, ne? Ich entscheide zuerst. Ne? Abraham lässt seinen Neffen die Wahl. Wohin du gehen willst, geh mal. Ich behalte, was übrig bleibt. Abraham hat deshalb ein großes Opfer gebracht, indem er seinem Neffen die Wahl des besten Ortes im Land überlassen hat. Warum hat er das getan? Er hat das getan, weil er auf Gottes Verheißung vertraute. Er wusste, ich verliere nichts. Gott hat mir das ganze Land versprochen. Und es ist bemerkenswert, dass Gott sich direkt nach diesem Akt des Verzichts, aber auch ein Akt des Glaubens, erneut offenbar, um seine Verheißung an Abraham zu bestätigen. Gott verspricht hier Abraham zwei Dinge. Er will das Land Kanaan ihm und seinem Samen auf ewig geben. Und zweitens, er will seinen Namen wie den Staub auf der Erde mehren. Er will das Land ihm auf ewig geben, ewig. Das hebräische Wort Olam wird oft mit in Ewigkeit übersetzt. Olam, das heißt die Ewigkeit. Es kann aber auch, es hat auch eine andere Bedeutung. Das kann auch einen langen Zeitraum bedeuten. Bedeutet nicht unbedingt Ewigkeit. Und es ist auch schwer zu sagen hier, was Abraham tatsächlich verstanden hat, als Gott ihm das sagt. Ich will dir das Land auf ewig geben. Aber auf jeden Fall geht Gottes Verheißung weit über die Tatsache hinaus, dass hier Israel, dem zukünftigen Volk Israel, das Eigentum an diesem Land zugesprochen wird. Es geht darüber hinaus. Sicherlich ist das Land seine Nachkommen versprochen. Aber dieses gelobte Land dient nämlich als Vorbild, das werden wir auch sehen und das lehrt auch die Bibel, es dient als Vorbild für das verlorene Paradies. Der Hebräerbrief zeigt eindeutig, dass das gelobte Land auch ein Bild für das ewige Leben ist, für die Ruhe Gottes. Und die Ruhe Gottes ist das eigentlich, das Paradies, das versprochene, verlorene Paradies. Und dass diejenigen, die wie Abraham an Gott glauben, in der Ewigkeit, sie werden in der Ewigkeit dieses Paradies wiederfinden. Also wir sehen, diese Verheißung des gelobten Landes geht weit über diese Verheißung des Landes Kanaans hinaus. Das Bild auch vom Staub der Erde ist selbstverständlich hier eine Art Übertreibung. Also können wir die Stäubchen der Erde zählen? Es sind wahrscheinlich Milliarden Stäubchen. Ja. Aber es dient dazu, die unermessliche Gnade Gottes zu veranschaulichen, dessen Segen weit über das hinausgeht, was wir uns überhaupt vorstellen können. Es ist ein Bild zu zeigen, dass Gott, die Gnade Gottes ist wirklich viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Wir kommen jetzt zum Kapitel 15, wo Abraham die Garantien des Bundes bekommt, auch die Zusagen des und ein gewisses Zeichen, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Es ist ein wesentliches Kapitel hier zum Thema des Bundes mit Abraham, wie wir sehen werden, auch das Kapitel 17. Gott offenbart sich Abraham wieder, nachdem Abraham eine Koalition von Königen, geführt von dem König aus Elam, Kedar Laomer, besiegt hat. Wir lesen hier in der Geschichte, dass irgendwelche Könige aus dem Osten kommen, in das Land eindringen und viele, also die anderen Könige, unter anderem die Könige der kleinen Städten um Sodom, da besiegen und viele Menschen als Geisel nehmen, also sie berauben sie, sie plündern alles und nehmen sie. Und unter ihnen auch ist Lot, den Neffen Abraham, und sie verschleppen sie nach Osten. Und Abraham geht hinterher und es gelingt ihm auch, die Menschen zu befreien. Und der König von Sodom will sich, ja, er zeigt eine gewisse Dankbarkeit. Er sagt, Abraham, was willst du als Belohnung, ja? Nimm wirklich alles, was du wieder erobert hast, und dann nimm einen Teil davon. Und Abraham sagt, nein, ich möchte nicht. Wir kommen nochmal dazu. Gott sagt zu ihm, nachdem diese Geschichte passiert ist, fürchte dich nicht, Abraham, was sein erstes Name, der Name wurde dann geändert in Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott sagt dir, ich bin dein Schild. Dieses Wort, das hebräische Wort Magen, kann auch Beschützer bedeuten. Also Gott kann auch sagen, ich bin dein Beschützer, ich bin derjenige, der dich beschützt. Übrigens, es ist auch dasselbe Wort, das auch für den sechszackigen Davidstern verwendet wird. Das heißt, dieses Davidstern mit den sechs Zacken ist eigentlich das Bild von einem Schild. Ja? Gott sagt, ich bin dein Schild, ich bin dein Beschützer. Damit will er sagen, dass er derjenige ist, der in Wirklichkeit Abraham den Sieg über seine Feinden gegeben hat. Und wenn wir uns die Geschichte im Kapitel 14 lesen, sehen wir nicht, dass Gott da eingreift. Das ist genauso übrigens wie die Geschichte von Esther. Jetzt wird auch das Fest Purim gefeiert. Wir sehen in der Geschichte Esther, kommt der Name Gottes nicht vor. Man weiß nicht, wer da die Fäden zieht. Aber Gott sagt ihm, also, dass du den Sieg über deinen Feinden gehabt hast, das ist auf mich zurückzuführen. Denn ich bin dein Beschützer. Ja? Ich beschütze dich. Ich gebe dir den Sieg. Gott verspricht Abraham eine große Belohnung. Und Abraham hatte gerade jeden Lohn abgelehnt, den ihm der König von Sodom in Kapitel 14 angeboten hat. Er hatte gesagt, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Interessant, Gott besitzt Himmel und Erde. Er gibt Himmel und Erde, wem er will. Und dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Fäden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Damit wird auch deutlich gezeigt, dass Abraham nur von Gott eine Belohnung erwartete, nicht von den Menschen. Und paradoxerweise, wenn Gott sich hier offenbart, in Kapitel 15, und er sagt, ich bin deine große Belohnung, erklärt auch, worin diese Belohnung bestehen wird, antwortet Abraham mit einem gewissen Unglauben. Antwortet Vers 2, Kapitel 15, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Abraham wurde zwar materiell sehr gesegnet, aber irgendwie spürt man eine gewisse Enttäuschung bei ihm. Zu diesem Zeitpunkt. Er ist enttäuscht, dass Gott sein Versprechen, ihm Kinder zu schenken, bisher noch nicht gehalten hat. Er hat bereits auch eine Entscheidung getroffen. Er hat schon seinen Diener Eliezer als seinen Erben bestimmt, weil er keine Kinder hatte. Wir werden auch sehen, auch, dass später Abraham auch den Segen Gottes suchte, und als er das nicht erfuhr, dann entschied er sich auch, ein Kind mit einer Dienerin auch zu zeugen. Das zeigt auch, dass Abraham nicht vollkommen war. Er musste auch mit gewissen Dingen kämpfen und mit einem gewissen Unglauben. Aber Gott antwortet ihm hier, dass nicht Eliezer sein Erbe, sein Diener, sein Erbe sein wird, sondern der Sohn, der in ihm geben wird. Und Gott fordert Abraham auf, aus seinem Zelt zu treten und den klaren Himmel zu betrachten. Abraham wohnte damals in der Gegend von Hebron. Hebron ist auf einer Höhe, so über 1100 Meter hoch. Und der Himmel in Israel ist sehr klar auf diesem Berg. Und er sieht die ganzen Millionen von Sternen in dem Himmel. Und Gott sagt ihm, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Es ist, als Gott ihm sagen würde, glaubst du etwa, dass derjenige, der das Weltall aus dem Nichts allein durch die Kraft seines Wortes erschaffen hat, dir trotz deines hohen Alters kein Kind schenken kann, wenn er der Schöpfer aller Dingen ist, alles aus dem Nichts erschaffen hat? Willst du seine Macht, seine Allmacht beschränken? Das haben wir übrigens auch im Buch des Propheten Jesaja gesehen, ne? Kapitel 40. Die Menschen denken von Gott, er ist limitiert. Aber Gott antwortet, er sagt, ich habe keine Grenzen. Ja? Und das ist auch wichtig, dass wir das glauben, auch wenn es uns auch schwer fällt. Abraham, lesen wir, glaubte dem Herrn. Vers 6, Schlüsselvers hier im Kapitel 15, auch vielleicht in der ganzen Geschichte Abrahams. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm, also Gott rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Ein Schlüsselvers hier. Dieser Vers ist so wichtig, dass er im Neuen Testament viermal zitiert wird. Er zeigt uns, was den wahren Glauben ausmacht. Was ist wahre Glaube? Glaube ist Vertrauen auf Gott. Und wir sehen auch dadurch, welche Hauptverantwortung der Gläubige im Rahmen des Gnadenbundes hat. Diese Hauptverantwortung ist, Gott zu vertrauen. Gott hält sein Versprechen. Glaube bedeutet, Gott aufgrund der Wahrhaftigkeit seiner Verheißung, Gott lügt nicht, er hält sein Wort, ganz zu vertrauen. Und ein solcher Glaube führt zum Gehorsam gegenüber seinem Wort. Es geht nicht nur zu denken, ja, Gott, theoretisch kann Gott das, sondern wir müssen auch vertrauen, dass er das tut. Und das zeigt sich auch durch Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und wir lesen, Abraham wurde aufgrund dieses Glaubens als gerecht angesehen, bevor er in diese Gerechtigkeit durch seine Taten beweisen konnte. Und das tut er zum Beispiel in Kapitel 22, wenn er bereit ist, auch seinen Sohn Isaak Gott zu schenken. Die Gerechtigkeit, die es uns heute ermöglicht, von Gott angenommen zu werden, ist gekennzeichnet durch ein frommes Leben in Übereinstimmung mit den Anforderungen seines Wortes. Das ist wahre Glaube, dass wir in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Wortes Gottes leben. Was Gott sagt, das wollen wir glauben und das wollen wir tun. Und Gott wiederholt sein Versprechen hier in Vers 7. Er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Gott verknüpft seine Verheißung, Abraham einen Erben zu geben, mit dem Versprechen, seinen künftigen Nachkommen das Land Kanaan zu geben. Abraham weiß, dass er zu alt ist, um die Erfüllung dieses Versprechens noch zu Lebzeiten zu erleben. Der Brief an die Hebräer sagt uns über Abraham, dass er auf die Stadt wartete, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, eine himmlische Stadt. Er wusste, ich werde zu meiner Lebzeit das nicht erleben, aber ich vertraue schon, dass Gott auch im zukünftigen Leben auch eine Stadt für mich vorbereitet hat. Das lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 10. Er möchte jedoch hier einen Vorgeschmack auf dieses Versprechen bekommen. Der hebräische Text verwendet hier das Verb Yada für kennen. Also lesen hier, Abraham sprach in Vers 8, Herr, Herr, woran soll ich erkennen? Woran soll ich wissen, dass ich als Erbe besitzen werde? Soll kein Missverständnis entstehen. Abraham will nicht Gott auf die Probe stellen, sagt nach dem Motto, so wie Zacharias, als er einen Sohn, das Versprechen eines Sohnes bekommt, er sagt, gib mir mal ein Zeichen, ich glaub's nicht. Nee, hier verlangt Abraham ein Zeichen, und zwar, das ist ein Zeichen, das beim Abschluss eines Bundes damals üblich war, als ein Bund geschlossen. Versteht auch, dass Gott mit ihm einen Bund abschließt. Und damals bei dem Abschluss eines Bundes wurde ein Zeichen gegeben. Das wurde durch ein Zeichen besiegelt. Und Abraham bittet sozusagen um dieses Zeichen. Nicht, weil er an der Erfüllung der Verheißung zweifelt, sondern weil er jetzt eine Bestätigung will, also von diesem Bund. Und wir werden beim nächsten Mal anhand der Beschneidung sehen, auch welche Bedeutung äußere Zeichen im Rahmen des Bundes haben und hatten und haben. Und jetzt lesen wir in diesem Kapitel eine sehr merkwürdige Geschichte. Da folgt hier eine Zeremonie, und sie muss so verstanden werden, dass hier der unsichtbare Gott, Gott, den man nicht sehen kann, ja, sich durch ein sichtbares Zeichen dazu verpflichtet, seinen Beitrag zum Bund zu erfüllen. Ich möchte diese Verse lesen, die sind sehr wichtig. Vers 9 bis Ende des Kapitels. Gott sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch, legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und da stießen Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihm. Und da sprach Gott zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Rede von diesem Aufenthalt in Ägypten. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mir mit großer Habe ausziehen. Also Ausflug aus Ägypten. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurch fuhr. An jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinem Same habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, Pheresiter, Rephaiter, Amoriter, Kanaaniter, Girgasiter und Jebusiter. Aus alten Dokumenten wissen wir, dass beim Abschluss eines Bundes beide Seiten, beide Parteien des Bundes, also auch ein Bund zwischen Menschen, wir haben auch gesagt, damals waren solche Bünde üblich zwischen großen, zwischen Königen, zwischen einem großen König und seinen Vasallen. Ja? Da wurde die Vereinbarung besiegelt, indem man Tiere tötete, sie in zwei Hälften schnitt, die Stücke auf dem Boden ausgebreitet hat und zwischen den beiden Hälften hindurchgegangen ist. Das heißt, die Parteien verpflichten sich durch die zerteilte Stücken auf dem Boden hindurchzugehen. Und das war die Art und Weise, wie ein Bund abgeschlossen wurde. Und das bedeutete im Grunde genommen, wenn ich meine Verpflichtung nicht erfülle, wenn ich mein Versprechen in diesem Bund nicht halte, soll mir das Schicksal dieser Tiere widerfahren. Ich soll auch in Stücke also so eine furchtbare Strafe, ja, eine große Drohung. Und wie bereits erwähnt, liegt die Besonderheit des Gnadenbundes darin, dass Gott, der sich der Schwäche des Menschen bewusst ist, sich bedingungslos verpflichtet, alle Anforderungen des Bundes selbst zu erfüllen, einschließlich derjenigen, die dem Menschen obliegen, wenn dieser dazu nicht in der Lage ist. Wir haben auch gesehen, durch den Bund der Werke, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Gottes Bedingungen zu erfüllen. Und Gott sagt, ich erfülle die an deine Stelle. Hier, er verpflichtet sich dazu. So wurde der unsichtbare Gott in Jesus Christus Mensch, um ein gerechtes Leben im Einklang mit dem Bund der Werke zu führen. Jesus Christus hat vollkommenerweise den Bund der Werke, der im Garten Eden abgeschlossen wurde, erfüllt durch sein vollkommenes Leben, sündloses Leben. Und auch, um die Strafe auf sich zu nehmen, die Sünde verdient hatte. Am Kreuz hat Jesus den Fluch des gebrochenen Bundes auf sich genommen. Und wenn wir uns mit dem neuen Bund befassen, werden wir sehen, dass die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, weit über die Verheißung des Landes Kanaan und an seine Nachkommen hinausgehen. Diese Verheißung war nur ein Schatten eines viel größeren Versprechens, nämlich der Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und davon spricht Jesus auch in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, wenn er in Matthäus 5, Vers 5 sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden, steht in der Schlachterübersetzung, das Land, aber bessere Übersetzung ist die Erde. Sie werden das Erdreich erben. Ich komme zum Schluss. Viele Christen betrachten heute den Bund Gottes mit Abraham als eine der Bünde des Alten Testaments, die nur irdische und materielle Segnungen auf der Grundlage von Werken garantiert haben. Ich glaube, das ist nicht, was das Neue Testament in Bezug auf diesen Bund mit Abraham lehrt. Insbesondere die Briefe an die Römer und die Galater. Und wir haben in Römer Kapitel 4 einiges gelesen über den Glauben Abrahams. Tatsächlich hat der Bund mit Abraham viel mehr mit dem neuen Bund gemeinsam als der Bund vom Berg Sinai. Es auf Werke basierte und den Gehorsam ein Gehorsam dem Gesetz auch forderte. Dieser Bund mit Abraham spricht davon, dass Gott ein Volk erwählen wird, dessen Urbild, dessen Prototyp, könnte man sagen, Abraham ist und zeigt, dass der Glaube die Voraussetzung dafür ist, Teil dieses Volkes Gottes zu sein. Du wirst Teil dieses Volkes Gottes durch den Glauben. Und dass dieses Volk aufgrund seines Glaubens auch durch den kommenden Messias auch gerettet werden wird. Amen.